So, lass uns einmal gemeinsam diese Verse lesen und ein paar Beobachtungen genauer anschauen. Verse 4 bis 7. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns Klarheit darüber gibst, weshalb du diesen Text in die Bibel gestellt hast und was wir daraus lernen sollen, welche Bedeutung es für unser Leben hat. Hilf uns vor allem auch, dich zu sehen und die Besonderheit in der Beziehung zwischen dir und uns. Und gib uns allen das Verständnis und auch die Liebe zu dir, uns immer mehr dir ähnlich machen zu lassen durch deinen Geist. Amen. Nun, ich möchte auf drei Punkte zu sprechen kommen. Drei Punkte, die ihr in der eurer Gliederung seht, drei besondere Dinge, die Gott in diesem Text tut, also die Gott gemacht hat und von denen er in diesem Text schreibt. Das erste ist, wir werden sehen, dass Gott die Erde erwählt. Und wie ich jetzt auf Erwählung komme, das werde ich gleich erklären. Das zweite, was wir uns anschauen wollen, ist, dass Gott die Erde dem Menschen unterordnet. Und auch das möchte ich erklären, wie wir das aus dem Text herauslesen können. Und das dritte ist, dass Gott den Menschen aus Erde bildet. Und das ist sehr eindeutig geschrieben, darauf liegt eine Betonung und das ist eine Botschaft auch für uns als Menschen. Und das ist die Gliederung jetzt ein bisschen ausführlicher. Lass uns einmal zu dem Wort Geschichte gehen. Wir haben hier in dem Vers 4 eine interessante Beobachtung, die heißt Geschichte. Und das Wort Geschichte würden wir erstmal sagen, Andreas, da ist doch nichts Besonderes. Ja, hier müssen wir jetzt auf diejenigen zurückgehen, die das in der Ursprache lesen. Im Hebräischen steht dort Toledot. Und dieses Wort Toledot, das bedeutet Hervorbringung, Zeugung. Und hier steht aber Geschichte. Hier steht nicht, dass irgendjemand jemand geboren hat. Das wird häufig für Geschlechtsregister genutzt. Aber in diesem konkreten Formel, so wie es hier steht, dies sind die Toledot von den Himmel und der Erde, hat es eine besondere Bewandtnis. Das kommt ungefähr 11-mal vor im Alten Testament mit dieser Formel, nicht im Alten Testament, sondern in den 5 Büchern Moses. Und eigentlich so gut wie alle, mit einer Ausnahme, kommen sie hier vor in dem ersten Buch Mose. Und sie sind sehr interessant an ganz bestimmten Stellen aufgestellt. Darüber werde ich jetzt kurz etwas sagen. Das Zweite, was hier auffällt, ich glaube, das kommt dann später. Dieses Toledot im Hebräischen, das Hervorbringen oder bedeutet, was aus irgendwo herausgeht, wird in dieser konkreten Form als etwas Erwählendes oder Verwerfendes bezeichnet. Und es kommt in dieser Form an all den Stellen im Alten Testament vor, wo Gott etwas Neues beginnt, aus einer Gruppe herausnimmt und damit weitermacht. Lasst uns einmal kurz sehen, wie in dieser Art und Weise das Buch Genesis, also 1. Mose, in 12 Teile geteilt wird. Der erste Teil, Gott machte Himmel und Erde, steht hier jetzt nicht drauf, ist einfach vergessen. Das zweite ist genau hier, hier sagt Gott, zwischen Himmel und Erde erwählt er die Erde. Und ich möchte euch zeigen, anhand des Textes, wieso wir sagen können, er hat tatsächlich die Erde gewählt. Das dritte Mal kommt es vor, wenn Gott Adam erwählt. Und zwar Adam und die Nachkommenschaft von ihnen. Der Erstgeborene, der ist verworfen worden, weil er ein Mörder war. Der zweite, der war nicht mehr, er wurde ermordet und am Ende war Seth der Ersatz dafür. Und wir sehen gerade, wenn wir vom 5. Kapitel weitergehen, wie alle starben und kein einziger von ihnen den Messias geboren hat. Und dann wird Noah erwählt. Von allen Menschen wird Noah erwählt, deswegen dieses Erwählungstolle dort, also blau hier gezeichnet, der diese Verheißung bekommt, aus ihm will Gott neu die Erde bepflanzen, neu erfüllen, während alle anderen gerichtet werden. Dann kommen die Söhne Noahs und da wird die Söhne Noahs aus ihnen wird, also der Ham wird verflucht und insgesamt wird von ihnen dann der Sem erwählt. Und dann kommt auch tatsächlich die Geschichte, die Toledot von Sem. Später ist es von Terach, das ist der Vater Abrahams. Und ihr seht hier schon, mit Weiß habe ich eben die markiert, die besondere große Schritte in der Geschichte dieses ersten Buches Mose machen. Einmal ist es die Beschreibung der Entstehung von Himmel und Erde. Ab Kapitel 2 haben wir dann die Urgeschichte bis zur Sintflut, bis zu Abraham. Und ab Abraham haben wir dann die Patriarchengeschichte. Abraham, Isaak, Jakob und die Söhne Jakobs. So kann man grob 1. Mose in zwei große Teile teilen. Die ersten 12 Kapitel und dann ab dem ersten 11 Kapitel und ab dem 12. Kapitel dann die Geschichte mit dem Volk Israel. Und dort erwählt Gott den Abraham. Später verwirft er den Ismael. Hier gibt es dann wieder diese Verwendung dieses Wortes Toledot. Und er verwirft den Ismael und er erwählt den Isaak. Er verwirft den Esau, auch die Söhne des Esaus, und er erwählt den Jakob. Und typischerweise ist es immer so in den Geschlechtsregistern, zuerst kommen die, mit denen die Geschichte Gottes nicht weitergeht, und dann kommt derjenige, mit dem Gott die Geschichte weitermacht, den er erwählt hat für die weitere Geschichte. Dies hier hat nichts mit Erwählung von gerettet und verloren gehen zu tun. Das möchte ich einfach nochmal klargestellt haben. Sondern dies hier hat mit einem Erwähltwerden für einen besonderen Zweck, für den Ratschluss Gottes. Mit dieser Linie macht Gott den Ratschluss weiter. Die Linie des Messias geht über Sem. Nicht über Kain oder Abel, sondern über Seth. Die Linie geht weiter über Noah und von seinen Söhnen über Sem. Sem, glaube ich, heißt das. Sem. Und dann kommt Abraham, Isaac und nicht Ismael. Und mit einer einzigen Ausnahme sind all diese Erwählten, über die dann die messianische Linie geht, nicht Erstgeborene. Es gibt nur einmal, wo Gott tatsächlich den Erstgeborenen genommen hat, und das war bei Noah. Seth ist der Erstgeborene, Sem. Oh, Seth und Sem verwechsel ich immer, also passt auf. Sem ist der Erstgeborene, dann kommt Japhet und dann kommt Ham. Aber wir kennen sie typischerweise in der Reihenfolge Sem, Ham, Japhet. Sie werden in der Bibel immer so erwähnt. Ne? Sem, der Erwählte, Ham, der Verfluchte und Japhet kommt auch noch mit dazu. Also ich möchte einmal kurz darauf nur Fokus darauf legen, dass die Reihenfolgen, viele verschiedene Arten, wie etwas gesagt und geschrieben wird, ist nicht zufällig in 1. Mose. Sehr vieles nicht. Und damit möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Das überspringe ich mal, das ist doppelt. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Okay, ich bitte um Verzeihung, dass ich meine Präsentation selber nicht gut genug kenne. Wir haben jetzt am Anfang gelesen, dass Gott Himmel und Erde schuf. Dann wurde der Schöpfungsbericht abgeschlossen mit Himmel und Erde. Und jetzt haben wir die Toledot, also die Geschichte von Himmel und Erde. Und was uns jetzt auffallen sollte, wenn wir sehr aufmerksame Bibelleser wären, wäre, dass Gott fast den gleichen Satz nochmal schreiben lässt durch Mose, aber er verändert Erde und Himmel. Sie kreuzen sich. Und ab diesem Zeitpunkt kommt nur noch die Erde vor. Und wenn wir das nochmal genauer untersuchen, ist die Erde immer in der Mitte eines jeden Satzes, der im weiteren Text über die Erde schreibt. Alle Sträucher auf dem Feld waren noch nicht auf der Erde, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde, aber ein Nebel stieg auf. Das ist jetzt gekürzt. Die dritte Sache, die uns auffallen sollte, wenn wir jetzt von dem ersten Schöpfungsgeschichte in die zweite Schöpfungsgeschichte hineinkommen, ist, dass sich der Name Gottes wechselt. Vorhin hatte Mose immer Elohim geschrieben, Gott, der universale Schöpfer, Gott, der Allmächtige. Und hier kommt jetzt der Name Jahwe dazu. Das ist die erste Erwähnung des Namens Jahwe. Elohim, Jahwe. Jahwe ist immer der persönliche Gott. Das hatte ich euch schon mal, diese Folie gezeigt. Jahwe ist es, der Gott, wenn der Hebräer mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auch gleichzeitig das Ethische verbindet, das Moralische, der Gott, der auch richten wird, der Gott Israels, der persönliche Gott, der errettet. Während Elohim eine allgemeine Bezeichnung für Gott ist, sogar im Hebräischen häufig noch viel allgemeiner, das ist eine Bezeichnung für Himmelswesen. Auch Engel wurden Elohim genannt oder die Götter werden Elohim genannt, obwohl wir doch wissen, dass es eigentlich keine Götter gibt, sondern hinter den Göttern nur verschiedene Dämonen stehen. Darüber klärt Paulus auf in Römer. Elohim sind also Himmelswesen im Allgemeinen, aber im Speziellen ist damit Gott gemeint. Gott, der dreieine Gott. Und hier schreibt Mose fortan das gesamte Kapitel, die gesamte kommende Geschichte, immer von Elohim Jahwe. Also Elohim, der allgemeine Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat und der vom Himmel kommt und der im Himmel thront. Und es ist auch Jahwe, der persönliche Gott Israels, der sich Israel immer wieder als der Gott Israels offenbart hat. So, wir haben hier drei besondere Beobachtungen und ich möchte euch ein Stück weit jetzt mitnehmen in die Geschichte der Erde. Warum erwählt Gott die Erde und nicht die Himmelswesen? Warum sagt Gott nicht, ich werde jetzt meinen Ratschluss im Himmel weiter fortführen? Die Erde, die Menschen, die können zugucken. Wir werden Tagebuch führen und wir werden ihnen sagen, was passiert. Die mögen es ja, die gucken auch Sportmannschaften immer zu, die Menschen, oder sonstigen Ereignissen und die folgen allen Leuten auf Twitter und sonst irgendwo. Die mögen es, irgendwo etwas anzuschauen und wir werden dann im Himmel eine wunderbare Geschichte schreiben, wie ich die abgefallenen Engel rette und wen auch immer sonst. Warum wählt Gott nicht den Himmel, sondern die Erde? Um mit den Menschen seinen Ratschluss zu führen. Und die Engel gucken zu. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, es hat schon etwas, nicht nur Zuschauer, sondern Hauptdarsteller zu sein, oder? Nicht nur einer da zu sein, der vom Himmel ab und an runtergeschickt wird auf die Erde, um eine Botschaft zu bringen oder einen Dienst zu tun und zu beschützen, sondern tatsächlich derjenige zu sein, mit dem Gott Geschichte schreibt. Die Hauptperson, also das Hauptvolk, die Menschen, nicht die Tiere oder sonst irgendjemand, sondern die Menschen. Gott erwählt die Erde als Schauplatz seines Ratschlusses, wo er seine volle Herrlichkeit als Gott darstellen wird. Und in besonderer Weise die Herrlichkeit seiner Gnade. Die möchte er der ganzen Welt zeigen. Er möchte, dass jemand auf der Erde ist, der seine Herrlichkeit widerspiegelt, der sein Wesen darstellt. Und so macht er auf der Erde einen Menschen. Der Fokus bei dieser Geschichtserzählung ist aber die Erde. Und was mit der Erde passierte, da ist der Mensch natürlich nicht wegzudenken. Der Mensch ist nun mal das Haupt der Erde, dem die Erde unterstellt wurde, der die Erde bebauen soll, der über die Erde herrschen sollte. Gott unterordnet also die Erde dem Menschen. Wir sehen das an folgendem Text in besonderer Weise. Von der Erde, wie gesagt, Gott schreibt ja aus der Sicht der Erde. Und nun sagt er, das Problem der Erde war,
da war etwas nicht gut. Wir kennen diese Aussage, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Hier sagt Gott nicht, es ist nicht gut, dass noch keiner da ist, der die Erde bebaut. Aber es klingt ein Stück weit durch. Also das Erste, von dem Gott schreibt, es war nicht vollständig, war nicht, dass der Mann alleine ist, sondern das Erste, von dem Gott schreibt, es ist nicht vollständig, da muss noch etwas sein, ist, dass die Erde nicht vollständig ist, wenn der Mensch nicht da drauf ist. Ja, es war kein Strauch auf dem Feld gewachsen, auf der Erde, jetzt kommt die gleiche Wahrheit noch einmal, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Ja, das ist wieder so ein Kreuzwahrheit. In der Mitte die Erde und rechts und links die Sträucher auf dem Feld. Sie waren noch nicht da. Jetzt die Begründung. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und jetzt eine zweite Begründung, was noch fehlt. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Und dennoch hat Gott die Erde nicht ganz sich selbst überlassen. Er sagt, ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da wieder die Erde in der Mitte. Gott stellt hier die Erde vor und er sagt in seinem Wort, es fehlten zwei Dinge, damit die Erde schön grün und wunderbar fruchtbar und herrlich ist, damit sie etwas Einladendes ist und etwas Wundervolles. Zwei Sachen fehlten. Es fehlte auf der einen Seite der Regen. Und dort steht betont, Gott hat es noch nicht regnen lassen. Also war die Erde abhängig von dem Segen Gottes, dass Gott etwas gibt. Und auf der anderen Seite ist es der Mensch, der noch nicht da war, um die Erde zu bebauen. Und somit steht hier auf einmal wieder das Bild, dass die Erde, die Erdoberfläche, immer noch ein unvollkommener, karger Ort war. Sehr viel Land, aber da war kaum etwas gewachsen. Da war nicht viel am Anfang. Ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte hatten wir, die Erde war wüst und leer und hier hat Gott schon eine Menge geschaffen. Land ist da, aber da fehlt immer noch etwas auf dem Land. Der Mensch fehlt, Gottes Segen fehlt und so weiter. Nun, von Gott kommt der Segen und vom Mensch kommt die Pflege. Oder wenn man es noch besser ausdrücken wollte, müsste man sagen, kommt die Hege. Hege ist ein sehr altes Wort, wird aber in der Jagd heute noch viel verwendet, in der Forstwirtschaft. Pflege meint eher das Persönliche, ich pflege einen Menschen oder auch ein Tier, während Hege das Gesamtkonzept meint, also Grundlagen legen, eine Population von Tieren schützen oder eine die Flora und Fauna insgesamt pflegen und schützen, dafür sorgen, dass es gut läuft. Der dritte Punkt, zu dem ich jetzt gehen möchte, ist, Gott bildet den Menschen aus der Erde. Und auch hier sehen wir wieder, dass Gott die Erde in den Mittelpunkt stellt. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Adam, das ist das hebräische Wort, Staub von dem Erdboden, Adama. Hier sagt er nicht mehr Erde als Wort Erde, sondern hier nimmt er den Erdboden, das Ackerland, die Erdfläche, die man bebauen kann oder aus der man noch einen Acker machen kann. Es muss nicht ein fertiger Acker sein, von dem Wort her. Das ist das Erste, was Gott gemacht hat. Er nahm also Staub von der Erde und formte daraus einen Menschen. Vorhin hatte er gesagt, es war noch kein Adam da, um das Adama, also den Erdboden, zu bearbeiten. Und jetzt sagt er, ich nehme von dem Adama, dem Erdboden, und mache einen Adam, einen Menschen. In dem Staub von der Erde. Und dann hat er diesen leblosen Körper vor sich liegen. Und jetzt könnten wir vielleicht fragen, warum Staub von der Erde? Das Wort bilden ist ein Wort, das das Formen beschreibt. Also Gott hat geformt, wie ein Töpfer ein Gefäß formt. So formt er einen Körper, einen Menschen. Warum aus Staub? Nun, zum einen sollte der Mensch den Planeten repräsentieren, auf dem er lebt. Er ist Teil des Planeten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass Gott jedes Tier nach seiner Art geschaffen hat. Immer nach seiner Art. Und es konzentrierte sich mit der Wortverwendung Art immer mehr und immer mehr bis auf die Erschaffung des Menschen. Gott tut alles nach seiner Art. Und beim Menschen plötzlich, der Mensch ist nicht nach seiner eigenen Art geschaffen, sondern er ist im Bild Gottes geschaffen. Und doch ist er aber von der Erde genommen. Und jetzt nimmt Gott Erde vom Erdboden und bläst ihm seinen Atem rein, den Odem des Lebens. Dieser Begriff Odem ist genau das gleiche, als wenn wir sagen würden Atem. Wird auch manchmal als Hauch oder Wind benutzt. Und in der Bibel erfahren wir an verschiedenen Stellen, dass dieser Atem so machtvoll war, wenn er von Gott kommt, dass er all die Dinge bewirken konnte, die Gott wollte. Der Atem Gottes konnte kalt machen und gefrieren lassen. Der Atem Gottes konnte Feuer hervorbringen. Auch wenn das in vielen Texten eher bildlich zu verstehen ist, dass am Ende dann Israel bildlich brennt, also durch Kriege zerstört wird, in der Gefangenschaft ziehen muss. Und doch, was aus Gottes Wort hervorkommt, an Gottes Atem, an Gottes Odem, das geschieht. In Hiob sagt der Jüngste von diesen vier Freunden, er sagt, durch Gottes Atem ist alles gemacht, bin ich gemacht worden und ich werde auch durch Gottes Atem erhalten. Und das Gleiche lesen wir in Hebräer. Das Wort Gottes in Jesus Christus sind wir geschaffen und wir werden dadurch erhalten. Also es kommt aus Gottes Mund heraus. Es ist seinem Wort entsprechend. Während Gott durch sein Wort geschaffen hat, hat er hier mit seinem Wort den Atem eingeblasen in diesem leblosen Körper Adam. Und was entsteht? Eine lebendige Seele. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter Vorgang, der hier passiert. Stellt euch vor, der Atem Gottes kann eine ganze Menge machen. Er kann gefrieren lassen, er kann Feuer hervorbringen lassen. Aber hier macht der Atem Gottes einen Individuum, das selbstständig entscheidungsfähig ist, das eine eigene Verantwortung hat. Ein Individuum, das plötzlich von sich aus etwas tun kann, denken kann, eine Intelligenz hat, das von sich aus erforscht. Ein Individuum, das völlig anders ist als die Tiere, die er sonst jedes nach seiner Art geschaffen hat. Auf einmal fängt dieser Erdklumpen an zu leben, er atmet. Die anderen Erdklumpen, also Gott hat die Tiere auch aus Erde gemacht, das lesen wir mehrere Verse weiter im gleichen Kapitel, aber die anderen Tiere, von denen wird nicht gesagt, dass sie jetzt ein besonderes Individuum geworden sind. Das wird nur erwähnt, dass Gott sie aus der Erde geschaffen hat. Aber hier ist plötzlich ein Individuum, das auf der einen Seite irdisch ist, aus Erde gemacht, und auf der anderen Seite etwas Himmlisches in sich hat, Gottes Atem. Und so ist es wieder dieses zweigeteilte Wesen, das auf der einen Seite den himmlischen Geist hat, Gottes Geist in sich hat, oder einen, wir sagen, der Mensch besteht aus Leib und Geist. Er hat Geist, weil Gott ihm Lebensgeist gegeben hat und er hat einen Körper. Aber er ist nicht nur Geist und Körper, er ist auch eine vollständige Seele, etwas vollständiges Eigenes, ein Individuum, eine Identität, ein Mensch, ein Individuum, das Identität hat, ein Individuum, das beginnen kann zu bewundern, das Schönheit empfindet, ein Individuum, das einen Auftrag bekommen hat, der weit über jedem Auftrag eines Tieres ist. Und das macht den Menschen so einzigartig, von Gott erwählt, um die Erde zu beherrschen und über die Erde zu herrschen. Zum Guten für die Erde. Ich hatte damals erklärt, wenn der Auftrag des Menschen zu herrschen ist, dann müssen wir Jesus fragen, was herrschen bedeutet in göttlichem Sinne und nicht die Welt fragen, wie die Welt herrschen versteht. Und herrschen ist ein dienendes, ein Leben erhaltendes Vorgehen. Nun, was bedeutet das für uns heute? Was ist das Besondere und das Wertvolle, das wir für uns haben? Nun, ich möchte zum ersten Punkt Folgendes sagen. Gott hat die Erde als Schauplatz seines Ratschusses erwählt und schon allein das macht uns zu etwas Besonderem in seinem Ratschluss. Und es sollte uns zum Erstaunen bringen. Warum ich? Wieso bin ich jetzt jemand, von dem Gott sagt, dich möchte ich genau dafür gebrauchen,
um mich zu repräsentieren und meine Herrlichkeit in diese Welt hineinzutragen.
Das ist nicht so sehr eine Frage von Taten, sondern das ist in erster Linie eine Frage von Identität. Es macht dich zu etwas, das du sonst nie wärst. Und ganz egal, ob in der Welt noch irgendjemand da ist, der dich in irgendeiner Art und Weise für bedeutsam hält oder nicht. Egal, wer dich sonst noch sieht oder nicht. Gott hat die Erde und auf der Erde den Menschen erwählt. Und er gibt ihm eine Identität. Das Grundgesetz in Deutschland, das sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Kann zwar feststellen, dass der Mensch eine Würde hat, die unantastbar ist, aber sie kann dem Menschen nicht Würde geben. Woher hat der Mensch überhaupt seine Würde? Er hat sie genau hier, von Gott. Von Gott, der die Erde erwählt hat, um auf der Erde seinen Ratschluss durchzubringen, zu zeigen. Und er hat den Menschen als denjenigen gesetzt, der sein Wesen widerspiegeln soll. Und diese Frage, dass wir erwählt sind, dass Gott die Menschen genau dafür erwählt hat, ist in erster Linie eine Frage der Identität. Wie siehst du dich? Als wen würdest du dich bezeichnen? Diese Antwort hier, Gott hat dich als Mensch erwählt, um mit dir seinen Ratschluss durchzuführen, dich teilhaben zu lassen und mit dir seine Herrlichkeit in diese Welt hineinzutragen, gibt dir Auftrag und Würde. Und wenn wir uns dieser Identität in Gott bewusst sind, da werden viele Fragen ein gutes Stück anders wahrscheinlich von uns bewertet werden. Viele Ansichten, die wir so im Leben haben, werden unter Umständen verändert werden, weil wir sagen, okay, ich bin nicht der, ich bin Gottes Kind, ich bin ein Königskind. Ich bin ein von Gott auserwählter Mensch, um seine Herrlichkeit weiterzutragen. Ich bin nicht dazu gedacht, mein eigenes Reich auf dieser Erde aufzubauen und meine eigenen Wünsche zu leben. Das ist nicht mein Auftrag. Ich bin dazu gedacht, den einen anzubeten, der mich geschaffen und die Erde erwählt hat, auf der ich lebe. Den zweiten Punkt, die Erde sollte von Menschen gehegt werden. Und ich denke, bei all diesen vielen Streitthemen, die wir heute haben, was Klimawandel und Schutz der Erde und so weiter und so fort angeht, wie auch immer wir dazu stehen oder wie auch immer wir, sagen wir mal, gewisse Meinungen haben und wem auch immer wir jetzt glauben, ob der einen Studie oder der anderen Partei, wenn wir unsere Meinung aufbauen, wie soll das jetzt mit dem Umweltschutz aus unserer Sicht als Christen sein? Sollte die Basis unseres Nachdenkens das hier sein? Wir sind dazu geschaffen, um die Herde zu hegen und zu pflegen. Natürlich bedeutet das jetzt nicht, wir müssen jetzt eine umweltschützende Partei wählen. Zumal die Art und Weise, wie die einzelnen Leute die Umwelt schützen wollen, ja auch nicht unbedingt immer die weiseste oder beste ist und häufig damit auch noch andere Dinge zusammenkommen. Und ich möchte hier sehr bewusst nicht sagen, was ihr tun solltet oder nicht, außer vielleicht bei einigen sehr eindeutigen Sachen. Wichtig ist, wenn wir uns Gedanken machen über Umweltschutz, ich benutze jetzt tatsächlich bewusst das Wort Umweltschutz und nicht Klimarettung, wenn wir uns Gedanken über Umweltschutz machen, sollte der Beginn unserer Gedanken in dieser Schöpfungsgeschichte sein, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, über die Erde zu herrschen. Und die Erde zu beherrschen, sie zu pflegen, sie zu hegen, bedeutet nicht, wir lassen sie wild wachsen und kümmern uns um nichts mehr, was dort passiert. Das war offensichtlich nicht Gottes Absicht, sondern wir sollten sie pflegen. Aber mal ein Beispiel, wenigstens den Müll vernünftig entsorgen, das ist wahrscheinlich dann doch das Mindeste, was man machen kann. Was man auch als Christ schon allein aus eigenem christlichen Antrieb heraus tun sollte, um Gottes Welt zu schützen. Es gibt viele andere Dinge, über die man sich wahrscheinlich auch noch lange unterhalten kann und das ist auch nicht Zweck der Predigt hier. Ich möchte nur daran erinnern, wann immer ihr euch Gedanken darüber macht, geht nicht zuerst in irgendwelche Untersuchungen und Meinungen von bestimmten Gruppen, sondern geht erst in die Schöpfungsgeschichte.
Dort beginnt unser Verständnis von Umweltschutz, also von Pflege, von Bearbeiten, von Hege. Und das Dritte, Gott bildet aus Erde den Menschen. Und ich denke, wie viel bedeutet es dir, dass du eines Tages Staub sein wirst? Wenn du wirklich nur Staub bist und jeder Staubpolster hinter dem Sofa uns demnächst daran erinnert wird, na, sicherlich liegt dort kein Mensch, ist schon klar, aber uns daran erinnert, wie vergänglich wir sind. Wenn jeder Staub auf deiner Lampe und auf dem Schrank, wo du nicht so oft Staub wirst, dich daran erinnert, dass genau das eines Tages aus dir hervorkommen wird, also Staub, der über die Erde fliegen wird bei jedem Wind, was macht dich zu diesem besonderen Wesen, das du heute bist, mit einer Würde, mit einer Entscheidungsfähigkeit, ein Wesen, das bewundert, das irgendetwas bewundert, immer, ist egal, wer du bist, du irgendetwas betest du an, du bewunderst es, das ist der Mensch so, was den Menschen so ganz anders macht als alle Tiere. Mag sein, dass die Tiere auch eine gewisse Intelligenz haben, sie haben auch gewisse Gefühle, wie auch der Mensch. Es ist nicht so, dass Intelligenz, Emotionen jetzt das Hervorragende sind, was den Menschen vom Tier trennt. Es ist vielmehr die Anbetung. Was macht dich zu diesem besonderen Individuum mit einer lebendigen Seele? Der Geist in dir, nicht wahr? Dass Gott seinen Odem in dich hineingeatmet hat. Nun, wir sind geboren, wir sind anders entstanden als Adam und Eva, das ist mir schon klar. Aber es ist immer noch die gleiche Wahrheit da. Gott gibt seinen Odem zu einem Zeitpunkt, nach meiner Überzeugung, wenn Ei- und Samenzelle zusammenkommen, wird dort Leben von Gott hineingegeben. Und das ist nicht nur die Biologie, die dort Leben macht, ab irgendeinem bestimmten Stadium. Gott gibt Leben hinein und er kann den Odem wieder rausnehmen. Und dann bist du nichts mehr, nur noch Erde. Und das gibt uns einen Eindruck davon, wie abhängig wir von Gott sind. Die Erde hat am Anfang noch nicht Kräuter hervorgebracht und Sträucher, weil, nicht nur weil der Mensch nicht da war, der sie hätte bebauen können, der hätte bewässern können, sondern weil Gott es auch noch nicht regnen ließ. Und so sehen wir das Muster überall. Erst beginnt Gott eine Sache, er gibt den Segen dazu und dann macht der Mensch weiter. Interessanterweise ist in Bezug auf Segen auch fast immer oder sogar immer Land im Spiel. Wenn Gott erwählt, gibt er auch Land dazu. Wir als Gemeinde Gottes werden eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde erben und besitzen. Wir leben noch im Glauben, dass auch wir Land bekommen werden. Noch haben wir als Gemeinde kein verheißenes Land auf dieser Erde bekommen, weil wir auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde warten. Israel hat Land hier auf dieser Erde verheißen bekommen. Und so ist es überall. Gott verheißt Land, er gibt Land, die Erde ist eben seins. Und die Erde ist uns unterstellt, damit wir für sie gut sorgen. Gut mit dem umgehen, was auf der Erde ist, verantwortungsvoll damit umgehen. Und immer daran denken, unser ganzes Sein und Existieren ist nur von diesem Odem Gottes abhängig. Und dieser Odem Gottes, der uns zu himmlischen Wesen in einem irdischen Körper macht, verpflichtet uns, für diesen Gott des Himmels, Elohim Yahweh, zu leben, ihn anzubeten, ihn zu bewundern, sein Wesen auszustrahlen und seinen Charakter durch eigenes Handeln wiederzuspiegeln. Lass uns das im Herzen und im Gedächtnis bewahren. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns sagst, wo wir herkommen. Ja, es ist wahr, dass wir Menschen sehr vergänglich sind und wir sind nur Staub. Und unsere Körper werden auch wieder zu Staub werden. Es sei denn, du gibst uns einen neuen Leib, auf den wir warten, auf den wir hoffen, der nicht mehr verrotten wird, der ewig leben wird. Aber jetzt sind wir in einem vergänglichen Leib und haben doch Geist von dir bekommen, der nicht vergeht. Lehre uns, in dieser großen Verantwortung zu leben, die du uns gegeben hast. Die Verantwortung der Erde gegenüber, der Natur, den Tieren, den Pflanzen gegenüber, aber auch der Verantwortung dir gegenüber, dich anzubeten, dich zu bewundern und dein Wesen mit unserem ganzen Dasein auszustrahlen. Du bist es wert, dass wir dich anbeten. Du hast uns, die wir es nicht wert waren, erwählt, um Teil deines Ratschusses zu sein, mit dem du das machst. Und die Engel, die schauen vom Himmel und sind gespannt, wie es weitergehen wird. Sie wissen vieles und vieles wissen sie auch nicht. Und wir dürfen diejenigen sein, die mittendrin sind. Diejenigen, die deine Gnade in so besonderer Weise erfahren. Ich möchte dir dafür danken. Ja, schreib du es uns tief in Herz und Sinn, dass wir für dich da sind auf dieser Erde, zu deiner Verherrlichung. Und dass wir einen Auftrag haben, hier auf dieser Erde Leben zu schützen, zu fördern. Sowohl das menschliche als auch das Leben auf diesem Planeten. Und lehre uns bitte auch in all den praktischen Fragen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, gerade auch in einer Zeit, in der man sehr viel über Klima und Natur redet, das aus deiner Sicht zu sehen und das weise zu tun und nicht einer Religion zu verfallen, die am Ende die Schöpfung mehr ehrt als den Schöpfer. Lehre uns das immer fest im Gedächtnis zu behalten, damit wir auch in dieser Richtung nicht abdriften. Amen. Amen.